Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Dienstag, den 20. Mai. Heute blicken wir in die Türkei. Es sind turbulente Zeiten. Seit 2 Monaten finden landesweit große Proteste statt.
Es geht sozusagen um ein Wiederaufflammen von Protesten junger Menschen, die für sich keine Zukunft in dem Land sehen.
Sagt die Sozialanthropologin Sabine Strasser. Was das für die Zukunft des Landes bedeutet und was der Friedensprozess mit der PKK damit zu tun hat, darüber sprechen wir im Schwerpunkt dieser Sendung. Und am Mikrofon ist Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Rabe-Infosendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. Russland stuft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International als unerwünscht ein. Die Hintergründe Martin Schwarzwälder.
So die Menschenrechtsorganisation in einer gestrigen Mitteilung. Der Hauptgrund: Stellungnahmen und Kritik an Russland zum Krieg in der Ukraine. Die Einstufung der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau bedeutet ein faktisches Verbot der Organisation. Dies bedeutet, dass Amnesty jegliche Arbeit in Russland umgehend einstellen muss. Wer weiter für eine entsprechend eingestufte Organisation arbeitet, riskiert mehrjährige Haft. Vor Amnesty waren laut der Nachrichtenagentur AP bereits mehr als 220 andere Kreml-kritische Organisationen und Medien als unerwünscht benannt worden. Darunter Greenpeace, die US-finanzierten Sender RFE/RL sowie russische Investigativmedien.
Frankreich, Großbritannien und Kanada drohten Israel mit konkreten Maßnahmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.
Die Staats- und Regierungschefs fordern von Israel einen Stopp der Blockade der Hilfslieferungen und einen Stopp der Militäroffensive. Das israelische Militär kündigte am Freitag den Beginn einer neuen Militäroperation an. Gestern erklärte Netanyahu, Israel werde die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen. Netanyahu kritisiert die möglichen Sanktionen gegen Israel.
Wir bleiben in Gaza.
Nach Angaben des israelischen Militärs und der Vereinten Nationen wurden einige UN-Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den von Israel belagerten Gazastreifen gelassen. Das berichtet Al Jazeera. Es handelt sich um die erste Lieferung seit fast 3 Monaten. Zudem haben Israels Militär seit der Nacht Angriffe auf verschiedene Gebiete Gazas geflogen. Gemäß Medienberichten haben die israelischen Streitkräfte dabei etwa 60 PalästinenserInnen getötet.
Eine Entscheidung des Supreme Court bedroht den Aufenthaltsstatus von Hunderttausenden von VenezolanerInnen in den USA.
Das oberste Gericht der USA hat gestern entschieden, dass 350.000 venezolanischen StaatsbürgerInnen der geschützte Aufenthaltsstatus entzogen werden darf. Das berichtet unter anderem der British Guardian. Joe Biden hatte während seiner Amtszeit zahlreichen Menschen aus Venezuela eine zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis gewährt, der ihnen erlaubt, in den USA zu arbeiten und sie vor Deportationen schützte. Das Gericht hat nun der Trump-Regierung erlaubt, den von Biden gewährten Schutzstatus aufzuheben. Biden hatte noch kurz vor Ende seiner Amtszeit den Schutzstatus um 18 Monate verlängert. Den VenezolanerInnen wurde der temporäre Schutzstatus gewährt wegen politischer und wirtschaftlicher Unruhen.
Zu den Meldungen aus dem Inland mit Noah Bio.
Nachdem das Dorf Blatten im Walliser Lötschental evakuiert worden war, ist gestern Abend ein Teil des Gipfels abgebrochen. Das berichtet das Newsportal Watson. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das erwartete Großereignis. Somit geht das Bangen für die 300 evakuierten EinwohnerInnen des Dorfes weiter. Das Dorf wurde evakuiert, weil sich Felsen am kleinen Nesthorn gelöst haben. Nun drohen weitere größere Felsmassen abzubrechen.
In Bern wurde einer der schweizweit größten Fälle von Menschenhandel und organisierter Kriminalität aufgedeckt.
Gemäß Medienberichten handelt es sich um 146 Opfer. Die Opfer kamen mehrheitlich aus China. Sie wurden über Jahre hinweg zur Sexarbeit gezwungen, das meldete der Kanton Bern. 5 Personen stehen unter Verdacht. Sie hätten die Personen unter falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt und systematisch ausgebeutet. Viele Frauen wagten keine Anzeige aus Angst vor Repressalien. Oder weil sie ihre einzige Einkommensquelle nicht verlieren wollten, denn damit konnten sie auch ihre Familie in der Heimat unterstützen.
Das Areal des künftigen Campus Bern der Berner Fachhochschule ist mit PFAS-Schadstoffen belastet.
Das meldet die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern. Die Belastungen überschreiten stellenweise die provisorischen Grenzwerte deutlich. Das Grundstück im Gebiet Weiermannshaus Ost müsse saniert werden. Der Kanton Bern als Bauherr und die Grundeigentümerin SBB klären aktuell mit dem Bund das weitere Vorgehen für die Sanierung. Von der Belastung geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Martin Schwarzwälder, Noah Bio und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch bleibt es nass. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad. Auch übermorgen ist es ganztags bewölkt und regnerisch. Am Vormittag zeigt sich vereinzelt die Sonne. So geht es auch weiter am Freitag. Bei Höchstwerten von um die 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der Türkei finden gerade mehrere innenpolitische Ereignisse statt. Seit der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu protestieren landesweit tausende Menschen auf den Straßen. Es sind die größten Proteste seit den Gezi-Protesten im Jahr 2013. Eine weitere Parallele zum Jahr 13. Denn damals wie heute fanden Friedensgespräche zwischen der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK und der türkischen Regierung statt. Was bedeuten diese Entwicklungen für die innenpolitische Zukunft der Türkei? Und wie hängen sie womöglich zusammen? Darüber hat Noah Beo mit der Sozialanthropologin Sabine Strasser und dem Historiker Christoph Ramm gesprochen.
Vor ziemlich genau 2 Monaten ließ der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu festnehmen. In der Folge kam es in der Türkei zu Protesten gegen die Regierung. Und die Proteste, die haben sich zu einer landesweiten Protestbewegung dann auch ausgeweitet. Wo steht die Protestbewegung heute?
Sie ist öffentlich mehr also sichtbar wie vorher. Es gibt regelmäßige Demonstrationen, die von der Oppositionspartei CHP organisiert werden, auch in Provinzstädten. Es gibt auch andere Formen von Protest, die eben weiter stattfinden. Die Türkei hat ja eine sehr lang zurückgehende Protestkultur, also auch eine Tradition des Protestes. Also es finden sehr viele Proteste auch immer wieder statt an Unis, in Stadtquartieren, an sehr unterschiedlichen Stellen. Die sind nur momentan nicht mehr in dieser Größe und in dieser Spektakularität.
Die Sichtbarkeit ging also zurück, aber sie sind noch da. Gehen wir etwas mehr an den Ursprung der Proteste zurück. Aus welchen gesellschaftlichen Gruppen sind denn diese Proteste überhaupt entstanden?
Also ich würde gerne noch einen Satz sagen, auch zu dem der Sichtbarkeit der Proteste. Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen so in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen sehen. Also zum Beispiel am 1. Mai waren wieder viel mehr Leute auf der Straße als sonst bei den Protesten. und auch mehr als sonst beim 1. Mai. Also es war eine breitere Basis da und da waren auch alle Gruppen wieder vertreten. Wenn jetzt die Frage sozusagen nach den teilnehmenden Gruppen gestellt wird, würde ich sagen, es sind zwei wesentliche Richtungen dabei. Also es sind zum einen die jungen Menschen, ich würde ein bisschen über die Studierenden hinausgehen, die werden sehr oft genannt, aber ich würde es breiter sehen. Es geht sozusagen um ein Wiederaufflammen von Protesten junger Menschen, die für sich keine Zukunft in dem Land sehen. Also das ist sowohl politisch als auch gesellschaftlich als auch ökonomisch. Sie haben sozusagen Sie sehen wenig Möglichkeiten für sich, ein gutes Leben zu entwickeln. Und die zweite Richtung, die ich sehe, die so sehr gut mobilisierbar ist, sind wirklich die Anhänger der Republikanischen Partei, also der CHP, wo die Menschen natürlich unmittelbarst auf die Verhaftung von Imamoglu reagieren, während die jungen Menschen und die Studierenden stärker über das hinausgehen. Also für die war Imamoglu ein Anlass, aber jetzt geht es um viel mehr und breitere Themen.
Die Protestwelle, die hat sich ja ziemlich schnell stark ausgebreitet, sodass auch abseits der Metropolen Menschen protestiert haben. Wie kam es zu dieser schnellen Verbreitung?
Ich glaube, die Frustration ist türkeiweit und die Menschen sind extrem gut vernetzt, natürlich über Social Media. Traditionelle Medien erreichen die gar nicht mehr unbedingt, weil die sowieso unter Kontrolle der Regierung sind oder regierungsnah. Aber die Missstände sind überall und dieses Frustgefühl, dieses Gefühl, ökonomisch abgehängt zu werden, in der Krise zu sein, eigentlich, wenn man es sich leisten kann oder vielleicht von der Ausbildung her irgendwann erreichen kann, ins Ausland zu gehen, das ist türkeiweit.
Vielleicht noch ein Satz dazu, die CHP mobilisiert jetzt türkeiweit. Also das war früher, hat die in den kurdischen Gebieten zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit gehabt zu mobilisieren. Durch eine neue, zumindest Bereitschaft, miteinander zu sprechen, man wird erst sehen, wie lange das anhält, aber derzeit gibt es diese Bereitschaft auch zwischen dem, also der kurdischen Partei und der CHP, Gespräche zu führen. Und dadurch gehen die dann auch nach Van und können dort auch mobilisieren, also in der Osttürkei, in den kurdischen Gebieten.
Kommen wir wieder etwas auf die Protestbewegung zu sprechen. Was waren denn, also es war ja eine Reaktion auf die Verhaftung Imamolus, gab es darüber hinaus Forderungen, die eigentlich in all diesen Städten und Kommunen, wo protestiert wurde, präsent waren?
Also die Forderungen, die gestellt wurden, waren eben breiter. Die Hauptforderung war sicher, dass man Imamoglu freilassen muss. Die Aussichten darauf sind ja derzeit ziemlich begrenzt, weil er ja mit sehr vielen Anschuldigungen und mit sehr schweren Anschuldigungen wie Korruption und Terrorismus konfrontiert ist. Also da ist es wirklich sehr schwer, im Moment etwas zu bewegen. Das ist die Hauptforderung ganz klar, aber es geht eben um politische Forderungen, also die Frage nach Gerechtigkeit. Es geht um ökonomische Forderungen. Wir haben eine wirklich weiterhin galoppierende Inflation. Wir haben eine sehr schwierige ökonomische Situation. Es gibt eine galoppierende Verarmung der Mittelschicht. Also im ökonomischen Bereich gibt es wirklich ganz viele Forderungen. Und dann auch gesellschaftliche Forderungen. Es geht wieder um die Frage, was können junge Leute in der Türkei erreichen, aber auch, wie darf man leben? Welche Beziehungen darf man eingehen? Istanbul war mal die Hauptstadt von LGBTIQ. Jetzt wird das total aus dem Land verdrängt. Menschen, Transpersonen werden verhaftet. Es gibt sozusagen eine wirkliche Repression von diesen alternativen Lebensformen, die aber gerade Istanbul war ja dafür wirklich sehr, sehr bekannt in den vor allem 90er Jahren, aber auch noch frühen 2000er Jahren, bis eben dann die Repressionen wieder zugenommen haben. Also von daher sind die Forderungen wirklich gesellschaftspolitisch und ökonomisch sehr breit.
Auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, es geht letztlich darum, gerade die Jungen wollen, dass Erdogan abtritt, dass Erdogan weggeht. Und das ist wirklich so dieses ganze AKP-System, dieser rechtsautoritäre Staat, ne, der von der AKP durchdrungen ist und auch zunehmend dysfunktionaler ist, weil es sich ja auch in einen Staat verwandelt hat, der von AKP-Loyalisten abhängig ist. Dass dieses ganze System, die Leute haben wirklich die Schnauze voll und möchten eigentlich, dass Erdogan abtritt. Das wird nicht immer so gesagt, aber das steht dahinter. Und das ist natürlich auch der Link zum Beispiel zu den Gezi-Protesten 2013, also das ja sogar biografisch sich teilweise abbildet.
Ja, sprechen wir doch gerade über die Gezi-Bewegung. Eben, das war vor etwas mehr als 10 Jahren, 2013. Und die jetzigen Protesten sind die größten seither. Einige der Protestierenden stellen auch selbst einen Bezug zu dieser Bewegung her, eben auch biografisch. Sie sagen, sie sind die Kinder der Gezi-Proteste, zum Teil wirklich die Kinder derer, die damals protestiert haben. Wie lassen sich die beiden Bewegungen vergleichen?
Also ich glaube, eben dieser Strang der Protestierenden, der von den Jugendlichen und den Studierenden getragen ist, lässt sich sehr gut vergleichen. Damals war der Auslöser halt ein Kampf gegen ein Einkaufszentrum, das am Taksim gebaut werden soll in einem osmanischen Stil. Und es ging eigentlich als eine ökologische Kritik quasi los. Aber jetzt war halt Imam Olo der Anlass, aber die Forderungen sind sehr ähnliche, also sehr breite Forderungen. Und eben der Rücktritt von Erdogan und das Lächerlichmachen und Abwerten von Erdogan war damals sozusagen ja der Lieblingssport der Protestierenden. Und ich habe das auch sehr nett gefunden, dass jetzt sozusagen die Jugendlichen auch Schilder tragen, wo sie sagen, wir sind die Kinder der Çapulcu. Çapulcu war so der Ausdruck für Randfiguren der Gesellschaft. Das sollte die Protestierenden, das hat Erdogan verwendet, dieses Wort für die Protestierenden, und es sollte sie abwerten. Was dabei aber passiert ist, und das hat man damals wirklich gut gemacht, sie haben sofort den Begriff umgedreht, sich damit identifiziert und sozusagen sich dadurch gestärkt. Ja, das kennt man ja aus anderen Bewegungen auch. Black is beautiful sozusagen. In dem haben sie, Çapulcu ist ein guter Ausdruck für uns. Und jetzt sagen eben die Leute auf der Straße, die Kinder der Çapulcu sind groß geworden, sind so Schilder, die sie herumtragen. Und ich finde auch, dieser Protest ist schon, also sie rufen auf der Straße, Erdogan tritt ab, Erdogan verschwinde. Also das kommt schon sehr explizit auch.
Sabine Strasser und Christoph Ramm haben wir gehört. Nachdem es im ersten Teil dieses Gespräches um die Protestbewegung gegangen ist, hören wir gleich den zweiten Teil. Da geht es um den laufenden Friedensprozess zwischen der PKK und der türkischen Regierung. Davor hören wir Musik von Sürü Süreyya Önder. Der Künstler und Politiker war eine zentrale Figur der türkischen Linken und spielte beim Friedensprozess von 2013 eine wichtige Rolle. Anfang Monat ist Önder verstorben. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Fernsehauftritt, bei dem Önder Volkslieder vortrug.
Öte döndürme. sendet, ihr sendet, sendet, ihr sendet. Yıkıp hidan kaşında yandan yere indirme. Yine benim gönlüm yar yar sendedir, sende. Senin muhabbetin yar yar candadır, candadır. Senin dudağında, dilinde. Şerbet senin dudağında, dilinde. Arzumanım kaldı yar yar ince beyinde, ince beyinde.
Rabe Info Talk.
Im ersten Teil der Rabe Info-Sendung hat Noah Bio mit der Sozialanthropologin Sabine Strasser und dem Historiker Christoph Ramm über die Proteste in der Türkei gesprochen. In den vergangenen Wochen dominierte in den Berichterstattungen über die Türkei ein anderes Thema: der Friedensprozess der Regierung mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Vor rund einer Woche beschloss die Partei auf ihrem Kongress die Selbstauflösung. Im zweiten Teil dieses Gespräches mit Christoph Ramm und Sabine Strasser geht es darum, was dieser Schritt für die Zukunft der kurdisch-türkischen Beziehung bedeutet.
Was er für die Zukunft der kurdisch-türkischen Beziehungen bedeutet, ist wohl eher im Bereich des Kaffeesudlesens anzusiedeln. Also das ist sehr schwer noch zu sagen. Aber vielleicht ist es wichtig, mal damit zu beginnen, dass es schon ein längerer Prozess ist. Also es war jetzt sehr nicht mehr überraschend. Überraschend war eigentlich dann im Herbst, wie Pachceli das erste Mal, also der Führer der nationalistischen, ultrarechten Partei, das erste Mal Kontakt aufgenommen hat mit Öcalan, dem Langzeitführer und Gründer der PKK. Das geht ja auf die 1970er Jahre, also 1978 zurück. Und wenn man da die Entwicklung anschaut, wurde sozusagen seit dem Herbst relativ klar, dass es da eine Bewegung in Richtung Annäherung und Forderung nach Entwaffnung gibt und damit sozusagen Entwaffnung und einem sogenannten Friedensabkommen. Sie reden aber selten von Frieden, sie reden eher von terrorfrei, also einer terrorfreien Türkei. Und da sind wir wieder bei diesem Begriff des Terrorismus, der in der türkischen Geschichte, insbesondere seit der AKP-Regierung, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also alle Einengungen, alle gesellschaftlichen Repressionen sind mit dem Begriff Terrorismus in Verbindung zu sehen. Das Wichtige ist aber, dass Erdogan bei diesen Prozessen sehr lange im Hintergrund geblieben ist. Also er hat es seinem Koalitionspartner, der MHP, und dem alten Bahçeli überlassen. Und ich glaube, das war die eigentliche Überraschung, dass Bahçeli, der ja verantwortlich ist sozusagen für Forderungen, die Kurden auszulöschen, für die Forderung, Nusaybin platt zu machen. Also der hat wirklich eine sehr radikale Position immer vertreten, auch in den 80er Jahren nach dem Putsch. Und der ist es jetzt, der vorgeschickt wird und der mit Öcalan ein Gespräch aufnimmt und schlussendlich dann auch die ersten Schritte für dieses Disarmament, also diese Entwaffnung, die Waffenniederlegung, muss man eigentlich sagen, einleitet.
Sie sprechen die Rolle des rechtsextremen Politikers Devlet Bahçeli an, ein Politiker, der unter anderem auch in der Vergangenheit die Todesstrafe für den PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan gefordert hat. Wie ist die Rolle Bahçelis in diesem ganzen Prozess zu bewerten?
Also ich denke, dass eben Erdogan sich selber schützt sich nicht in den Mittelpunkt stellt. Er hat die Erfahrung gemacht 2013 bis 2015, dass dieser Prozess sehr schnell durch kleine Scharmützel zu Fall gebracht werden kann. Und das ist ja jetzt genau die Situation, in der wir uns befinden. Es schaut im Moment so aus, als würden die Schritte Richtung Waffenniederlegung gehen, aber man hat keine Rahmenbedingungen. Die sind überhaupt noch nicht diskutiert. Also man weiß nicht, unter welchen Bedingungen die Kurden und Kurdinnen in der PKK die Waffen niederlegen werden. Man weiß ein bisschen etwas, dass der Nachrichtendienst dafür verantwortlich sein wird wahrscheinlich. Man vermutet, dass es im Nordirak passieren wird, aber man hat noch relativ wenig Wissen, unter welchen Bedingungen es passieren wird. Also die Kurden stellen derzeit nicht klare Forderungen für einen gesellschaftspolitischen Wandel auf. Man vermutet immer noch, sie würden gern Autonomie haben. Das ist schon seit den 90er Jahren eigentlich nicht mehr der Fall. Also sie wollen eine Konföderation. Auch die wird nicht angesprochen. Es wird im besten Fall sozusagen so etwas wie die gewählten Bürgermeister in den eigenen Städten auch behalten zu dürfen und nicht ständig durch Statthalter sozusagen, die von Erdogan ernannt werden, ersetzen zu lassen. Also das sind eher so die möglicheren, wahrscheinlicheren nächsten Schritte, die gefordert werden könnten. Also man rechnet nicht mit großen Forderungen, aber man weiß es einfach nicht, was im Hintergrund abläuft.
Vielleicht das Beispiel nochmal mit anderen erfolgreichen solcher Friedensprozesse zu vergleichen. Das Problem in der Türkei ist, es gibt von Seiten der Regierung und des Koalitionspartners eigentlich nicht ein wirkliches Konzept, was Interesse an Frieden und Ausgleich suggeriert. Es wird sozusagen hier ein Angebot gemacht an die PKK und gleichzeitig innenpolitisch der gesellschaftliche Frieden ja systematisch untergraben mit der Verhaftung Imamolos, mit der Einschränkung der Pressefreiheit. Wenn man sich das anschaut, zum Beispiel in Nordirland, war das ja völlig anders. Da haben sich ja wesentliche Akteure, auch polarisierte Akteure, auf den Prozess eingelassen und alle hatten etwas dafür bekommen. Es wurde ja eine gesellschaftliche Vision aufgestellt, in der alle auch ihren Platz haben konnten. Dieses Bild sehe ich in der Türkei nicht, sondern eigentlich von der Regierung wird gleichzeitig weiterhin so ein nationalistischer, autoritärer Kurs verfolgt und an dem wird auch keine Zweifel gesät. Es ist auch kein Modell einer inklusiven föderalen Türkei, was hier aufgeboten wird, wo diese politischen Akteurinnen wie die DEM dann auch wirklich Platz haben. Und das weckt doch große Zweifel an den politischen Erfolgsaussichten dieses Modells.
Es gibt also kein konkretes Angebot, das die Regierung der PKK anbietet. Trotzdem lässt sich die PKK darauf ein. Sie begründet ihren Schritt auch damit, dass sie ihre historische Aufgabe erledigt habe. Was ist damit gemeint und weshalb lässt sie sich auf diesen Prozess ein?
Also ursprünglich war natürlich die Aufgabe der PKK, die Region zu befreien. Also es wird ja auch als Kolonialherrschaft immer wieder bezeichnet. Und die Wege da heraus waren zu Beginn die Autonomie, später dann die Konföderation. Und Öcalan hat ja zwar einen marxistischen Hintergrund, aber auch einen sehr starken feministischen Zweig sozusagen in seine Ideologie eingebaut. Also es geht um Genealogie, wo es wirklich für ihn um die Frage der Ermächtigung der Frauen und des Unlearnings von Macht von Männern geht. Also das ist neben dieser konföderalen, das ja ein bisschen dieses Schweizer Kantonsprinzip nachahmen soll, auch diese zweite gesellschaftspolitische Schiene. Er hat auch die Frauenarmee, also die Frauenmilizen sehr stark aufgebaut. Es wurden die Frauen immer wieder dann auch in den Vordergrund gestellt. Also das alles sollte wirklich ein Gesellschaftsmodell werden, anders zusammenleben mit mehr Gerechtigkeit, dass da immer schon auch Zweifel da waren, dass da immer auch schon sehr viel Repression innerhalb der PKK da war, dass das nicht alles so feministisch getragen und egalitär durchgesetzt wurde. Also das, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber es war immer sehr wichtig, diese Transformation in den Mittelpunkt zu rücken. Und Rojava war ja dann sowas wie ein erster Schritt in diese Richtung. Und Rojava zu schützen könnte auch ein guter Grund dafür sein, jetzt auf diese Verhandlungen einzugehen, weil die Türkei ja bis in den Februar, März hinein Rojava immer wieder angegriffen hat. Und Es scheint, dass seit diese Verhandlungen intensiver geworden sind, also seit Februar, auch diese Angriffe zurückgehen. Und das scheint mir doch auch im Hintergrund mit eine Rolle zu spielen.
Es gibt ja auch zahlreiche PolitikerInnen, die in den letzten Jahren verhaftet wurden. Sie haben das auch schon angetönt, die BürgermeisterInnen in den kurdischen Gebieten, die dann ersetzt wurden eben durch Statthalter der AKP. Dieses Vorgehen Erdogans wirft ja auch irgendwie Fragen auf. Einerseits lässt er seine GegnerInnen wegen angeblicher Nähe zur PKK verhaften. Andererseits begibt er sich oder lässt er sich jetzt eben ein auf diesen Friedensprozess mit eben jener PKK. Also er behauptet, das sind gefährliche Terroristen oder Sympathisanten von Terroristen. Gleichzeitig löst sich diese Partei aber auf. Wie geht das zusammen?
Ich glaube, Erdogan geht es in erster Linie um die Absicherung seiner Macht, die durch, was wir schon gesagt hatten, eben die auch Verluste bei den Wahlen, die ökonomische Krise einfach in Gefahr ist. Und er zieht jetzt hier eine Trumpfkarte, mit der er zumindest in der eigenen Anhängerinnenschaft punkten will, ne, als wieder großer Staatsführer. Und es ist letztlich, dass er sich wieder als Problemlöser inszenieren will. Und es geht letztlich ganz viel um ihn als Person. Und das ist auch ein Problem des ganzen Prozesses, dass es eigentlich keines ist, was eine Idee einer pluralistischen Türkei, an der alle Kräfte partizipatieren, ist, sondern eben eins, wieder die One-Man-Show von Erdogan, die er ja auch immer im Ausland so inszeniert als Außenpolitiker, ne, der große Führer der Regionalmacht Türkei, die überall mitspielt. Russland, Ukraine, Syrien. Und diese Art von Politikverständnis steht doch sehr hinter diesem neuen Schritt. Und darüber hinaus ist halt wenig zu sehen.
Da kommen die beiden Themen also gewissermaßen zusammen. Wir haben einerseits die Proteste, die AKP und Erdogan dessen Macht gefährden. Und dann dieser Prozess, der letztlich einfach dem Machterhalt dient, reicht das aus, um die Macht wirklich zu stabilisieren?
Das ist die große Frage, die sich auch viele Menschen in der Türkei stellen. Also wenn es jetzt Wahlen geben würde, die wirklich fair verlaufen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Erdogan abgewählt würde. Und selbst wenn es ihm jetzt gelingt, durch diesen Friedensprozess mit der PKK einige vielleicht Wähler in der Dem hinüberzuziehen, glaube ich durchaus, dass man das nicht generalisieren kann. Also das wird nicht kollektiv erfolgen. Also auch dort ist dieses Misstrauen und so weiter sehr, sehr tief verwurzelt.
Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass Erdogan ja noch eine Verfassungsänderung braucht, um wieder als Präsident gewählt werden zu können. Da hofft er ja sehr stark auf die Kurden, dass die ihm diese Zweidrittelmehrheit verschaffen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil wie will man alle dazu bringen, also die kurdische Bevölkerung dazu bringen, das zu unterstützen? Wie will man die Abgeordneten im Parlament der DEM dazu bringen, das zu unterstützen? Also das sind sehr große Fragezeichen. Von daher ist ja Erdogan auch nicht so in der ersten Linie beim Kampf derzeit für dieses Friedensprojekt. Ich glaube, ihm ist selber schon bewusst, dass das keine klare Sache ist, dass die Kurden ihn unterstützen werden. Noch dazu hat er 2015 im Juni ja erlebt, dass die Kurden sich dann doch für die eigene Partei und damals Demirtas entschieden haben. Und er war sehr gekränkt, verletzt. Ich glaube, dass das ganz entscheidend war für das Ende des Friedensprozesses damals. Und so etwas kann jederzeit wieder passieren. Also sozusagen, wie geht's jetzt weiter? Ist wirklich die große Frage und bleibt halt viel im Bereich der Vermutungen. Nicht, weil wir uns nicht interessieren und nicht genug wissen, sondern weil man einfach vieles nicht wissen kann derzeit.
Die Sozialanthropologin Sabine Strasser und den Historiker Christoph Ramm haben wir gehört. Sie arbeiten beide am Departement Sozialanthropologie und kulturwissenschaftliche Studien der Universität Bern. Und sie befassen sich in ihrer Forschung mit der Türkei. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das vollständige Gespräch finden Sie auf unserer Webseite.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 20. Mai. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast und zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Bio und Martin Schwarzwälder. Und die nächste Infosendung morgen um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.